NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Tessa Mittelstädt liest den Schluss der Erzählung Die Geschichte des Klangs von Ben Shattuck in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren.
Sie saßen am Tisch, beide mit einem Becher Kaffee. Sie sprachen nicht über das, was gestern passiert war. Annie hätte nicht mal gewusst, wie sie hätte sagen sollen, was gestern passiert war.
Wohin?
Fragte Henry.
Was ist das?
Eine Insel im Norden. Ich will Belle ein paar Sachen bringen.
Wem?
Der Frau, der das Haus hier früher gehört hat? Henry legte das Gesicht in Falten und schüttelte den Kopf.
Woher kennst du sie?
Liz hat sie angerufen. Oder vielmehr ihre Maklerin. Jedenfalls hat sie mir ihre Adresse gegeben. Da sind ein paar alte Fotos und andere Sachen, von denen ich glaube, dass sie haben möchte.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Okay,
sagte er und hob die Hände, als würde er sich ergeben.
Okay.
Als Henry fort war, nahm sie eine Schachtel und legte eine Auswahl von Dingen hinein, die ihr wichtig erschienen. Alte Fotos, Kinderzeichnungen, Grußkarten. Bevor sie aufbrach, ging sie in ihr neues Arbeitszimmer und warf einen Blick auf den Koffer unter der Falltür. Sie hatte Henry noch immer nichts davon erzählt. Jetzt fragte sie sich, ob sie ihn ebenfalls mitnehmen sollte, doch er war zu schwer, um ihn die Treppe hinunter und zum Wagen und von dort auf die Fähre zu tragen. Die Straße nach Stonington war einsam und schön. Der blaue Morgenhimmel über Brunswick war voller hoher weißer Wolken, die in der Sonne leuchteten, und 2 Stunden weiter nördlich hatte Annie den ersten Schneeschauer hinter sich. Sie parkte am Straßenrand und erfuhr, dass das Postboot nach Isle O'O schon in 10 Minuten fahren würde. Sie nahm die Schachtel mit den Sachen für Belle und ging an Bord. Sie stellte die Schachtel unter einen Sitz, ging an Deck und lehnte sich an die Reling, als das Boot ablegte. Die Wolken waren fort und wieder war über ihr alles blau. Es war einer jener Tage, an denen der Himmel verschreckt und weit entfernt scheint. Der kalte Wind trieb ihr die Tränen in die Augen, doch sie fühlte sich belebt vom Schaukeln des Bootes, von der am Bug aufstiebenden Gischt und dem ledrigen Geruch von Schiffsdiesel. Enten flogen dicht über die Wellen dahin. Die Insel lag voraus. Ein Hügel, bewachsen mit dichtem Nadelwald. Das Boot umfuhr eine Halbinsel und ein paar schachtelartige Häuser kamen in Sicht. Hinter dem Hafendamm tuckerte das Boot nur noch langsam dahin. Das Wasser war tropisch klar. Annie sah eine Robbe über das Seegras gleiten. In ihrem ersten Monat in Maine hatten sie und Henry mal eine Woche auf einer solchen Insel verbracht. In ihrem Ferienhaus stand ein wuchtiger Holzofen und von den Deckenbalken der Küche hingen Kupfertöpfe. Es gab einen Wintergarten mit Flechtsesseln und Blick aufs Meer. Der Fußboden im Schlafzimmer war hellblau lackiert, wie in einem Puppenhaus. An einem späten Nachmittag stand sie nach einem Bad im eiskalten Wasser unter der Außendusche und betrachtete die Inseln, die vor ihr über das Meer verstreut waren. Am Abend im Bett sagte er ihr, er habe nach seiner Abreise aus dem Carmel Valley von ihr geträumt. Fast jede Nacht, wochenlang. In dem Traum, an den ich mich am besten erinnere, lagen wir beide auf einem kleinen Bett, das gerade groß genug für einen von uns war, und ich habe mich an dich geschmiegt. Meine Finger an deine, meine Füße und Beine an deine Füße und Beine. Das klingt wie ein erotischer Traum, sagte sie.
Aber es war keiner, sagte er. Irgendwie nicht.
Das Boot legte an und der Kapitän streckte den Kopf aus dem Kajütenfenster.
Willkommen auf Isle O'O, sagte er. Das nächste Boot geht in 3 Stunden.
Können Sie mir sagen, wo Belle La Salle wohnt?
Fragte Annie.
Gleich da drüben, sagte er. In dem großen weißen Haus. Neben der Wiese. Einfach die Straße runter, Sie können's nicht verfehlen.
Annie saß mit Belle in einem sehr kalten Wohnzimmer und trank Tee. Sie war nervös.
sie vor und fragte sich, warum diese Frau hier draußen lebte, so weit entfernt von einem Krankenhaus oder irgendjemandem, mit dem man sich unterhalten konnte.
»Es ist sehr schön hier«, sagte Annie. »Die Sonnenuntergänge sind bestimmt herrlich.«
»Die Winter sind schrecklich«, sagte Belle. »Die nächsten 3 Monate werden die Hölle sein.
Aber wenn der Frühling kommt und die Lupinen rings um das Haus blühen und die Vögel zurückkehren, haben sie recht. Dann ist das schön. Himmlisch, finde ich.«
Sie sprachen über das Haus in Brunswick. Darüber, dass Belle dort gewohnt hatte, seit sie 20 war, sie und ihre Familie, und dass sie einen Sohn hatte, der jetzt in Utah lebte und mit dem Haus nichts zu tun haben wollte, weswegen sie es verkauft hatte. Dass ihr Mann im vergangenen Jahr gestorben war.
»Ich hatte keine Lust mehr, den Rasen zu mähen, verstehen Sie? Das hat Albert immer gemacht. Und eigentlich habe ich das Haus nie besonders gemocht.«
Annie nickte, stellte die Teetasse ab und griff in die Schachtel.
»Ich habe Ihnen das hier mitgebracht.«
Sie hielt einen Stapel Fotos in der Hand.
»Ich dachte«, Annie lächelte, »ich dachte, Sie würden sie vielleicht behalten wollen. Ich glaube, sind Sie das?«
Sie zeigte Belle das Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau mit einem breitkrempigen Hut, die, eingerahmt von 2 Männern, vor einem schwarzen Wagen stand. Belle nahm das Foto und hielt es dicht ans Gesicht.
»Ja, das ist vor dem Haus meiner Eltern in Newport. Der rechts von mir ist mein Bruder und der andere ist mein erster Mann. Aber was soll ich mit denen?«
Sie zeigte auf die Fotos auf Annies Schoß.
»Sie wollen sie nicht?«
»Wozu?« sagte Belle. »Ich bin sowieso bald nicht mehr da.«
Annie nippte an ihrem Tee.
»Werden Sie bloß nicht verlegen«, sagte Belle. »Das ist peinlich.«
»Sie wollen sie nicht?«
»Ich glaube nicht.«
»Warum haben Sie mir dann erlaubt, sie zu besuchen?« fragte Annie.
»Ich weise nie einen Besuch ab. Das bringt Abwechslung in meine Tage.«
»Ich verstehe.«
»Aber«, sagte Belle, »es gibt da etwas. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht etwas gefunden haben, über das ich mich gern mit Ihnen unterhalten würde.«
»Was denn?«
»Noten. Musiknoten. Sie müssten alt sein. Über 60 Jahre alt. Handschriftlich.«
»Ich glaube nicht«, sagte Annie. »Ich meine, nein. Ich habe keine Noten gesehen. Waren es Ihre?«
»Nein«, sagte Belle, »die meines ersten Mannes, David. Er war Komponist. Ein ziemlich brillanter, finde ich. Ich verstehe nicht sehr viel von Musik. Ich spiele Klavier, aber nicht wie er. Er war sehr gut.«
»Und stehen Sie noch in Kontakt? Hat er Sie danach gefragt?«
»Oh nein«, sagte Belle. »Er ist längst tot. 1 Jahr nach unserer Hochzeit gestorben. Es war schrecklich. Fragen Sie mich nicht danach. Die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Aber naja, das ist sehr lange her. Das war noch vor der Mondlandung, müssen Sie wissen. Dazwischen liegt ein ganzes Leben. Als wir geheiratet haben, waren wir sehr jung.«
Belle lächelte, und das erschien Annie wie eine Einladung.
»Ich habe mich auch sehr jung in meinen Mann verliebt«, sagte sie. »Er war meine erste große Liebe.«
»Sie sind noch zusammen?«
»Ja. Auf dem College waren wir eine Zeit lang nicht zusammen, aber dann doch wieder. Es war wie Schicksal. Tja, ich habe wohl Glück.«
»Ich verstehe«,
Belle nippte an ihrem Tee und sagte,
»vermutlich.«
»Vermutlich?
Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen.«
»Was denn?«
»Ach, ich bin wohl zu alt, um irgendwas für mich zu behalten. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie kränke. Aber die erste Liebe geht nie wirklich gut aus, oder? Man verändert sich viel zu sehr. Ich war praktisch noch ein Kind, als ich David geheiratet habe. Und ich finde es gut, wenn man in seinem Leben etwas Kummer gehabt hat. Eine Geschichte, die man erzählen kann. Als ich jünger war und David gestorben ist, habe ich Schreckliches durchgemacht. Und dann kamen die Jahre der Trauer. Aber als das alles vorbei war, hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein. Angekommen. Bei meinem wahren Ich. Oder so. Als hätte ich mich die ganze Zeit treiben lassen. Sie hob die Hand und bewegte sie langsam, als würden ihre Finger schweben. Aber dann schwang ich mich auf. Sie hob die Hand höher in die Luft. In gewisser Weise war es das Beste, was mir je passiert ist. Das klingt vielleicht egoistisch oder kalt, aber man sollte ein wenig Schmerz in seinem Leben haben. Menschen müssen einen kleinen Schmerz spüren. Über Dinge, die zu Ende gehen. Vielleicht wie die Jahreszeiten, wie die Winter. Es muss einen zerreißen, damit man spürt, wie der Riss heilt. Es gibt nichts, was damit vergleichbar wäre. Nicht mal meinem schlimmsten Feind würde ich ein ereignisloses Leben wünschen. Annie hörte zu. Dass sie nichts sagte, schien Belle nicht zu stören. Albert war mein zweiter Mann, aber, sie hielt inne, er war die größere Liebe. Er war Raum und Weite, wie der Ozean. Bei David habe ich mich sogar in diesem einen Jahr unserer Ehe wie eine Gefangene meiner Besessenheit von ihm gefühlt. Ich war besessen. Ich durfte es auf keinen Fall kaputt machen, bis er es dann kaputt gemacht hat. Nein, nein, was die erste große Liebe betrifft, sollte man auf Shakespeares Rat hören.
Shakespeares Rat? Fragte Annie.
Ich meine Romeo und Julia.
Und wie lautet der Rat?
Na, er hat sie doch beide umgebracht, oder?
Kennen Sie das Stück nicht?
Oh, sagte Annie, doch. Die erste Liebe muss in voller Blüte enden, bevor sie Blatt für Blatt dahinstirbt.
Genau.
Sie wirken verstört, sagte Belle. Ich habe sie erschreckt. Albert hat immer gesagt, ich soll meine Zunge hüten.
Nein, sagte Annie, haben Sie nicht, ich habe nur nachgedacht. Sie fühlte sich wohl in der Gesellschaft dieser Fremden und hatte das Bedürfnis, noch mehr zu sagen. Vielleicht lag es daran, dass sie auf einer Insel war, befreit von allem, was in Brunswick war. Als würde sie am Rand eines Wassers stehen und sich vorbeugen, um hineinzuspringen. Ohnehin würde nichts, was sie hier sagte, irgendeine Bedeutung haben.
Worüber?
Vielleicht sage ich zu viel. Aber vielleicht haben Sie recht. Mit Henry, meinem Mann, fühlt sich irgendwas in letzter Zeit anders an. Als würde ich mir beim Leben zusehen, anstatt mein Leben zu leben.
Oh je, sagte Belle.
Und ich sehe all diese Leute, die irgendwas kaufen oder einen Kaffee bestellen oder die Straße entlang gehen und mit jemandem reden und frage mich, wie macht man das? Wie lebt man, ohne darüber nachzudenken?
Ich habe keinen Rat für Sie, sagte Belle, wenn es das ist, was Sie wollten.
Nein, sagte Annie, natürlich nicht.
Aber ich muss sagen, es klingt nicht, als wären Sie in einer guten Situation.
Eine graue Katze kam hereinstolziert und schmiegte sich an Belles Wade, klopfte mit dem Schwanz an ihr Knie. Belle hob sie auf den Schoß und sprach leise auf sie ein.
»Warum haben Sie mich nach den Noten gefragt?«
»Aus Sentimentalität. David war mein Mann. Außerdem habe ich keinen Fernseher. Die Winter sind lang und ich suche Musik, die ich spielen könnte. Ich dachte, wäre es nicht schön, Davids Melodien wieder zu hören? Früher habe ich sie die ganze Zeit gehört, immer und immer wieder. Er hat nie irgendwas aufgenommen. Man kann seine Musik nur hören, wenn man die Noten findet. Ah, naja. Halten Sie die Augen offen. Er hat auf alle möglichen geschrieben.
auf Zeitungen, in Notizbücher, ganz egal wann und wo ihm die Inspiration kam. Er hatte einen Stapel Papier neben seinem Bett. Manchmal träumte er Musik. Ich wachte nachts auf und hörte ihn schreiben. Einmal habe ich ein paar Takte auf der Wand neben dem Klo gefunden.
»Ich werde darauf achten«, sagte Annie.
»Danke«, sagte Belle.
Sie schwiegen. Annie hörte den Wind, der über die Insel strich.
»Diese arme Frau«, dachte sie, »die nur ihre Ruhe wollte und nun mit Dingen behelligt wurde, die sie hinter sich gelassen hatte.«
»Tja«, sagte Annie und sah auf ihre Uhr. »Die Fähre geht in einer halben Stunde. Ich werde das wieder mitnehmen.«
Sie hielt die Fotos hoch. »Sie können sie auch hier lassen, wenn Sie wollen«, sagte Belle. »Sie brauchen sie nicht hin und her zu schleppen. Mir ist es egal.«
Sie stand auf. Annie erhob sich ebenfalls.
»Danke für den Tee«, sagte Annie.
Sie gingen in die Eingangshalle. Annies Mantel, Schal und Mütze hingen an der Garderobe. Als sie den Mantel anzog, sah sie zurück zum Wohnzimmer. Dort, unter dem Erkerfenster, neben dem Klavier, stand ein altmodischer Überseekoffer mit einer blühenden Geranie darauf.
»Ach«, sagte Annie an der Tür, »das hätte ich fast vergessen. In einem der Zimmer oben habe ich einen Koffer mit lauter Walzen gefunden, die aussehen wie Klopapier. Und seltsamerweise stand der Name von einem berühmten Musiker, den ich im Fernsehen gesehen habe, darauf. Was machen die da?«
Belle lächelte.
»Ach Gott!«
Sie trat einen Schritt zurück und lehnte sich an die Mäntel. Dann wandte sie sich ab, rückte eine Jacke auf dem Bügel zurecht und fasste sich an die Stirn.
»Was ist?«
sagte Annie.
»Alles okay?«
»Sie haben sie gefunden.«
»Was gefunden?«
»Ich habe sie gesucht. 40 Jahre lang.«
»Was sind sie?«
»Musik.«
»Musik?« sagte Annie. »Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht meinen sie was anderes. Sie sehen aus wie kleine, naja, also fast wie kleine Klopapierrollen.«
»Es sind Phonographenwalzen.
Aufnahmen. Lionel Worthing und Mine David haben einen Sommer lang Aufnahmen gemacht.«
»Stimmt«, sagte Annie.
»Lionel Worthing. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Ihr Mann kannte ihn?«
Belle nickte.
»Wo waren Sie?«
»Unter den Dielen. Da, wo der Schreibtisch stand, unter dem Teppich. Sehr versteckt.«
Belle strich über die Mäntel an der Garderobe.
»David und seine Geheimnisse«, sagte sie. »Er hat sich solche Mühe gegeben, alles zu verstecken.« »Wozu?«
»Was soll ich damit machen? Soll ich sie Ihnen bringen? Wollen Sie sie haben? Es würde mir nichts ausmachen.«
»Auf keinen Fall«, sagte Belle. »Eigentlich gehören sie gar nicht mir. Warten Sie.«
Sie ging die Treppe hinauf und kehrte kurz darauf mit einem Zettel zurück.
»Das ist Lionels Adresse. Er hat mir vor Jahren einen Brief geschrieben und ich glaube, er wohnt noch immer dort. Harvard Square. Er wäre Ihnen bestimmt sehr dankbar, wenn Sie sie ihm zukommen lassen würden. Ihm bedeuten Sie sehr viel mehr als mir.«
Annie nahm den Zettel und steckte ihn in die Tasche.
»Tun Sie mir bitte einen Gefallen«, sagte Belle, »wenn Sie ihm die Sachen schicken.«
»Ja?«
»Erwähnen Sie mich nicht. Oder, dass Sie mit mir gesprochen haben.«
Während der langen Fahrt von Stonington nach Hause dachte Annie an die Forschungsstation, an jenen Sommer. Daran, dass sie Henry jeden Morgen in aller Frühe hatte fortgehen sehen, wobei er im taufeuchten Gras eine dunkle Spur hinterlassen hatte. Es gab ein Detail, das sie, wenn sie die Geschichte erzählte, nie erwähnte. Henry hatte die Station eine Woche vor ihr verlassen, um vor Semesterbeginn wieder in Berkeley zu sein. Und Annie hatte den ersten Stock für sich allein gehabt. In den ersten Nächten schlief sie in seinem Bett. Das Kissen roch noch nach ihm. Aber dann schlief sie wieder in ihrem eigenen Zimmer, das ihr sehr gefiel, denn es hatte ein Fenster nach Osten, so dass sie sehen konnte, wie die Sonne über den Hügeln aufging und die Wand in orange-rotes Licht tauchte. Ohne Henry war es still im ersten Stock. Sie hatte viel Zeit zum Nachdenken. Sie beschloss, das Hauptfach zu wechseln. Sie würde Biologin werden. Es war die erste Entscheidung ihres Lebens, die sich ganz wie ihre eigene anfühlte. Abends machte sie Spaziergänge in den Hügeln oberhalb der Station, schrieb in ihr Tagebuch und staunte, wie groß sich die Jahrzehnte, die vor ihr lagen, anfühlten. Sie saß auf dem Hügelkamm im Gras nach Sonnenuntergang. Die Erde unter ihren Beinen war noch warm von der Hitze des Tages. Unten im Tal hörte sie das kreischende Kuh von Henrys Spechten. Auf dem Hügel gegenüber streiften möglicherweise Wildschweine herum. Damals dachte sie, dass das, was sich so gut anfühlte, nicht die Stille und Einsamkeit selbst war. Nein, ihre Einsamkeit wurde bereichert durch das Wissen, dass irgendwo dort draußen Henry war und an sie dachte. Doch als sie jetzt von Stonington zurückfuhr und an Belle dachte, fragte sie sich, ob es damals, allein in der Station, nicht einfach das Alleinsein an sich gewesen war, das sich so gut angefühlt hatte. Vielleicht hatte ihre Sehnsucht nach Henry mit diesem Glücksgefühl gar nichts zu tun. Vielleicht hatte er gar keinen Anteil daran. Es war sehr lange her, dass sie ein so ungetrübtes Glück wie damals auf dem Hügelkamm über den Eichenwäldern erlebt hatte. Das Gefühl, nicht bloß für sich allein zu sein, sondern für sich allein zu sein und ein Ziel zu haben. Und dann? Ja, dann kam der Gedanke, der im vergangenen Jahr öfter aufgetaucht war. Der Gedanke, den sie ignorieren wollte, der aber immer nur größer wurde. Wenn in jener Nacht in Manhattan nicht so viel Verkehr gewesen wäre und sie sich bei dem Versuch, einen schnelleren Weg zur Wohnung von Beths Freundin zu finden, nicht verfahren hätte, dann hätte sie nicht vor dem Getränkemarkt geparkt, hätte Henry nicht getroffen und wäre nicht in New York geblieben. Sie wäre rechtzeitig zu ihrer Prüfung wieder zurück gewesen. Sie wäre nicht ständig zwischen Ithaca und New York hin und her gefahren. Sie hätte promoviert und wäre Biologin geworden, wie ihr Professor gesagt hatte. Sie hätte eine bestimmte Spezies studiert. Es gab jetzt, in diesem Augenblick, ein Leben, in dem sie ganz woanders herumlief. In einem Nebelwald vielleicht, wo sie die Geräusche der Frösche oder die Farbmuster von Paradiesvögeln erforschte. Ein Leben, das sie abgeschnitten hatte, als sie vor 15 Jahren in Ithaca in den Wagen gestiegen war. Und jetzt war sie nicht in einem Nebelwald. Sie fuhr auf einer von schmutzigem Schnee gesäumten Straße zu einem dunklen und unaufgeräumten Haus in einer Stadt, die ihr nicht gefiel, im Winter, ohne eine Arbeit, die ihr etwas bedeutete, und ohne ein anderes Ziel als Kartons auszupacken. Sie war seit einer Weile nicht mehr an einem Dorf oder einer Tankstelle vorbeigekommen und musste pinkeln, also bog sie auf eine kleine Landstraße ab. Weit und breit kein Licht, kein Haus. Sie ging ohne Mantel ein paar Schritte in den Wald und fand einen großen Baum, der Deckung bot. Hoch über ihr schlugen die Zweige im Wind aneinander. Dort ließ sie in Gedanken die Geschichte ihres zweiten Lebens entstehen, die Geschichte der Forschungen, die sie nie betrieben, und eines Lebenswerks, das sie nie geschaffen hatte. Diesmal schob sie das alles nicht beiseite. Sie erkannte, dass die Geschichte ihrer Begegnung mit Henry im Carmel Valley nicht nur die Geschichte eines Anfangs war. Sie stand im Wald, sah die Scheinwerfer ihres im Leerlauf summenden Wagens die vollkommen leere Straße beleuchten und dachte zum ersten Mal darüber nach,
dass das, was sie immer für den Anfang ihres eigentlichen Lebens gehalten hatte, möglicherweise das Ende gewesen war. Als sie nach Hause kam, war es dunkel. Henry hatte einen Zettel auf den Küchentisch gelegt. »Bin im Büro, muss korrigieren.« Er hatte einen Teil der Pasta aus seinem Präsentkorb gekocht, aber Unordnung hinterlassen. Auf dem Boden lagen verstreut ein paar ungekochte Nudeln. Sie faltete den Zettel zusammen und warf ihn in den Abfalleimer. Dann ging sie in das untere Badezimmer, schaltete das Licht an, setzte sich auf die Kloschüssel und suchte die Wand zu ihrer Linken nach Noten ab. Anfangs konnte sie auf der verbleichten, fleckigen Tapete nur die braunen Linien eines früheren Wasserschadens entdecken. Es war eine schöne Tapete, mit einem königsblauen Muster aus Eichenlaub und Eicheln. Sie strich mit dem Finger über eine Luftblase neben dem Türrahmen. Und dann sah sie es. Bei einem Eichenblatt, das aus dem Rahmen zu wachsen schien, waren verschlungene Notenlinien und Noten mit Bleistift geschrieben, dünn wie Finger und nur wenige Zentimeter lang. Sie hatte nach geraden Strichen gesucht, nicht nach so etwas. Es sah aus, als sollten die Noten mit dem Muster verschmelzen und verborgen bleiben. Sie wünschte, sie könnte Noten lesen. Dann hätte sie die Melodie summen oder wenigstens verstehen können, warum diese Phrase so bedeutsam war, so originell oder innovativ. Oder so flüchtig und in Gefahr vergessen zu werden, dass sie sofort notiert werden musste. Aber sie konnte keine Noten lesen. Und so blieb diese Hinterlassenschaft, was sie war. Etwas aus einer fernen Vergangenheit, das sie nie ganz verstehen würde.
Tessa Mittelstädt mit der letzten Folge aus Die Geschichte des Klangs von Bernd Schattuck in der Übersetzung aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die Lesung finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen hören Sie Ulrich Nöten mit Betrachtungen und Gedichten zu Weihnachten von Hermann Hesse.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. US-Präsident Trump hat bekräftigt, dass die Vereinigten Staaten Grönland beanspruchen. Vor Reportern sagte er wörtlich, wir müssen es haben. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katrin Schierwagen.
Trump erklärte, an der grönländischen Küste sehe man überall russische und chinesische Schiffe. Die USA bräuchten Grönland für die nationale Sicherheit. Um Rohstoffe gehe es dabei nicht. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Monaten wiederholt mit der Übernahme der arktischen Insel gedroht und dafür vor ein paar Tagen sogar einen Grönland-Beauftragten ernannt. Die dänische Regierung protestierte und bestellte den amerikanischen Botschafter ein. Grönland ist ein autonomes Gebiet, gehört aber zu Dänemark. Die USA unterhalten auf der Insel im Nordatlantik bereits seit Jahrzehnten einen Luftwaffenstützpunkt und wollen langfristig seltene Erden und andere Rohstoffe in der Region fördern.
Russland hat erneut die Energieinfrastruktur